Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Herzlich willkommen bei Neuwerk, dem Podcast der Kunststiftung. Heute ist in unserem kreativen, kuscheligen Podcaststudio eine Künstlerin zu Gast. Sie ist eine Buchkünstlerin, Designerin und eigentlich, wie ich finde, da können wir heute drüber diskutieren, auch eine Lebenskünstlerin. Herzlich willkommen, Verena Zimmermann.
Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Mein Name ist Ursula Kollritsch. Ich bin Autorin und Moderatorin. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Vielleicht ganz kurz zu deinem Werdegang. Du hast einen Bachelor in Integriertes Design in Bremen gemacht, deinen Master an der Burg Giebichenstein in Spiel- und Lerndesign hier in Halle. Seit 2021 bist du selbstständige Designerin und seit 2023 tätig im Fabmobil oder heißt es Fabmobil?
Fabmobil, ja.
Das kannst du uns nachher noch alles erzählen. Du arbeitest sowohl pädagogisch als auch künstlerisch. Dein Leben ist so ein bisschen ein Gesamtkunstwerk, wie ich finde. Und darüber gibt es echt viel zu reden. Du sitzt auch, leider ist es kein Videopodcast, mit eigenem Schmuck vor mir. Das habe ich jetzt gar nicht auf der Liste gehabt bisher. Du musst uns alles erzählen. Wir haben Zeit. Machen Sie es gemütlich zu Hause, holen sich eine Tasse Tee dazu. Es geht jetzt los. Herzlich willkommen, liebe Verena. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges schon mal vergessen vorab?
Also es gibt noch eine Sache, und zwar habe ich vor meinem Bachelor in Bremen an der HfK im integrierten Design auch noch einen pädagogischen Bachelor gemacht. Der hieß Kunst, Medien, ästhetische Bildung, und dann habe ich zusätzlich noch Biologie studiert. Also ich habe sozusagen zwei Bachelor abgeschlossen.
Ich habe doch gesagt, es ist ein Gesamtkunstwerk, es wird nicht langweilig. Das habe ich mir direkt gedacht. Und du erinnerst mich, ehrlich gesagt, damit wollte ich einsteigen, an den Bestseller von Frank Berzbach, Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Tust du das und wie gelingt es dir?
Auf jeden Fall versuche ich das, ein kreatives Leben zu führen, weil mir das einfach auch einen breiten Blick gibt, verschiedene Dinge von anderen Perspektiven zu betrachten. Und in meinen unterschiedlichen kreativen Arbeiten probiere ich halt verschiedene, also sei es sowohl Kreativtechniken als auch Herangehensweise, Dinge auszuprobieren, Produkte zu gestalten, in Interaktion zu sein mit Menschen aus. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich versuche das, ob es mir gelingt. Meistens würde ich sagen, schon, ja.
Das hört sich auch ganz danach an. Und du hast jetzt auch noch zu Recht dazu erwähnt, dass du vorher auch schon Biologie gemacht hast und einen Abschluss in Pädagogik. Mit der Biologie ist das ja so eine Sache, die würde man jetzt nicht sofort mit der Kunst zusammenbringen. Das tust du aber immer wieder. Erzähl doch mal, in welchen Projekten? Und so ein bisschen ist es, glaube ich, auch so, dass das deine frühesten Projekte waren in der Kunst, die jetzt auch wieder ein bisschen auf dich zukommen.
Also ich finde, für mich ist so diese Verbindung von diesem wissenschaftlichen, rationalen, aber gleichzeitig unglaublich ästhetischen, biologischen Feld in der Kombination mit dem künstlerischen, weiten, freien, eine perfekte Kombination. Und gleichzeitig sehe ich auch in vielen biologischen Prozessen unglaubliches künstlerisches Potenzial. So habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, ich habe 2014, genau, habe ich ein Jahr in England gelebt und habe dort freie Kunst studiert in Newcastle. Da hatte ich mein eigenes Atelier und ich wusste aber, ich will meine Arbeiten unbedingt mit nach Hause nehmen und ich habe damals Malerei gemacht. Ich wollte aber, ich wusste, ich kann so große Malereien jetzt nicht easy wieder zurücktransportieren. Also habe ich gedacht, okay, ich versuche was anderes. Ich gehe auf kleine Medien und habe dann angefangen, Bakterien zu züchten in so Petrischalen, sogenannte Batchkulturen, und habe da so ein bisschen, gleichzeitig aber auch so mit chemischen Materialien, also Haushaltschemikalien erstmal, schaut, welche Kreativpotenziale liegen da drin, um bildnerisch zu arbeiten damit. Also wie kann ich sozusagen mit bakteriellen Abbauprozessen und Bildmaterial, in dem Falle waren das Dias, arbeiten, um neue Bilder zu kreieren. Und das war so ein bisschen dieser Start für mich, diese Verbindung von beiden Bereichen, in denen ich arbeite, ja, miteinander zu verbinden. Und das habe ich eine längere Zeit gemacht, habe auch meine erste Bachelorarbeit genau über diese Transformationsprozesse im künstlerischen Experiment geschrieben. Und da mit Porträts gearbeitet, ja, will das eigentlich wieder aufholen, weil da für mich so viel Potenzial noch drinsteckt und noch sehr, sehr viel zu erforschen gibt auf einem künstlerischen, aber auch auf einem biologischen Weg. Und deswegen habe ich mich da jetzt beworben für ein Stipendium bei der Kunststiftung, um das weiter zu erforschen, genau.
Genau, und du hattest auch schon mal ein Stipendium von der Kunststiftung. Das ist im Moment so eines deiner Projekte, wo dich viele auch kennen. Mhm. Das ist das Ameisenbuch, mhm, die Ameisen auf Reisen. Und das ist ein ganz besonderes Bilderbuch, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das ist ja meistens so bei Bilderbüchern. Aber was ist das Besondere an deinem Buch? Das war auch ein Projekt, was von der Kunststiftung gefördert worden ist und sogar auch einen Preis bekommen hat.
Genau, ja. Also das Besondere an dem Projekt ist eigentlich, dass es Menschen zusammenbringt, und zwar Menschen, die sehen und nicht sehen können, weil dieses Buch, wo es um Tiergedichte geht, ist in Brailleschrift und in sogenannter Schwarzschrift übersetzt. Es gibt farbige Illustrationen und alle Tiere sind in taktilen Illustrationen übersetzt, und so kann man die erfühlen und auch gleichzeitig sehen. Was für mich daran so spannend und wichtig ist, ist so ein verbindendes Element zu schaffen, weil das zieht sich, glaube ich, auch viel durch mein künstlerisches Schaffen durch, Menschen zusammenzubringen, Austausch zu gestalten. Gerade in meinen Designprozessen geht es mir wirklich darum, auch zu schauen, wie kann ich einen Mehrwert für eine Gesellschaft schaffen, beispielsweise inklusive Gestaltung, die meistens in Gestaltungsprozessen einfach vergessen wird.
Ja, und dafür ist die Kunststiftung ja auch so ein toller Ort, Menschen zusammenzubringen. Daher kennen wir uns auch. Ja. Also ich habe so das Gefühl, du bist natürlich viel häufiger hier, weil du vor Ort bist. Aber immer wenn ich da bin, bist du auch da.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, die Kunststiftung ist auch so ein bisschen wie so ein Heimatort. Sie macht ja auch Heimatstipendien, aber sie ist selbst auch so ein bisschen ein Zuhause für viele Künstlerinnen und Künstler. Hast du auch das Gefühl?
Ja, also auf jeden Fall ist es total toll, dass die Kunststiftung da so ambitioniert dabei ist, so junge Künstlerinnen und GestalterInnen zu fördern mit den Programmen, die sie anbietet, und dann eine bunte Vielfalt in verschiedenen Formaten von Ausstellungen über Veranstaltungen, Vorträge und so zu schaffen, wo man einfach zusammenkommen kann, wo man sich auch austauschen kann, wo man sich wieder trifft, wo man ja Anknüpfungspunkte findet und Diskurse stattfinden, und das finde ich sehr wertvoll.
Und da ist ja dein Buch auch schon ausgestellt worden, ja. Die Ameisen auf Reisen, die nicht zufällig an Ringelnatz erinnern, darum geht es auch,
genau.
Aber auch um andere Tiergedichte, wer kommt denn noch drin vor?
Das Nilpferd zum Beispiel und die Eule und die Schnecke. Und es gibt ein Folgeprojekt tatsächlich. Also mein Stipendium, erzähl, was ich von der Kunststiftung nach meinem Studium bekommen habe, war explizit dafür, da wieder anzuknüpfen und ein weiteres Buchprojekt folgen zu lassen, was ich jetzt vor kurzem erst unterschrieben habe mit dem Verlag, in dem das erste Buch auch hergestellt wird, dem DZB Lesen in Leipzig, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen. Das heißt, nächstes Jahr ungefähr um die Zeit wird das neue Buch rauskommen. Ist gerade noch in der Prüfung, also da geht es ja nochmal darum, eignen sich die Materialien für die Fertigungsprozesse, beziehungsweise gab es davor nochmal eine Prüfung von blinden NutzerInnen, ob die Formen so stimmen oder ob da nochmal was geändert werden muss.
Was sind das denn für Materialien? Wir müssen uns das vorstellen. Also das nennt sich ja taktiles, also haptisches, anfassbares Bilderbuch, weil es in Brailleschrift ist und eben auch dafür gedacht ist, dass es blinde und nicht blinde Menschen lesen können, konsumieren können. Und was sind das für Materialien? Das darf ja wahrscheinlich nicht sein, wo man sich verletzen kann.
Nee, oder, genau. Ja. Ja, also das sind größtenteils Textilien, mit denen ich da arbeite. Und da kann man einfach schon schön, weiß nicht, mit verschiedenen Kunstledern so eine Haut von so einem Elefanten imitieren.
Ah,
also das funktioniert
schön,
dann ganz gut, ja.
Und jetzt sind es andere Tiere, andere Gedichte, andere Texte?
Es geht wieder um das Spiel mit der Sprache, weil ich das auch total charmant finde und ich da einfach einen großen Schatz auch zum Lernen von Begrifflichkeiten, Wörtern, Phrasen, Gedichten gut finde. Und in dem Buch geht es um Zungenbrecher. Und es sind natürlich andere Tiere, um das so ein bisschen zu erweitern, das Portfolio der Erfahrungen mit den Tieren. Und da gibt es zum Beispiel eine Schildkröte, die mag ich sehr gerne.
Ah, die kann ich mir jetzt aber auch vorstellen, haptisch, die Schildkröte. Ja. Weil die ja sowieso so sind, wie
das
sie sind.
Das ist auch eigentlich mein liebster Zungenbrecher. Ich sage ihn mal ganz kurz, weil es ist einfach so charmant. Und zwar, Schildkröten erröten, wenn Kröten für sie auf Flöten tröten.
Das ist aber toll. Also man hört schon, das ist ein Buch für alle. Das ist ja auch besonders wichtig. Das erscheint in einem Verlag, der integrative Bücher macht. Aber gedacht ist es ja, dass es jeder fühlen kann und lesen kann und spüren kann auf seine Art. Deswegen gibt es ja auch das Zweisprachige da drin. Kannst du denn inzwischen selbst die Schrift lesen ein bisschen?
Also ich kann sie optisch sozusagen, kann ich ein paar Buchstaben,
ja,
aber erfühlen nicht.
Kann ich es auch nicht.
Da habe ich meine Abschlussarbeit in der Burg drüber geschrieben, eben die Fähigkeit der Taktilität, die eigentlich immer mehr verloren geht. Also das, was wir als Menschen berühren, ist so verarmt mittlerweile. Also wenn wir unsere Touch-Displays angucken, ist das ja taktil extrem reduziert. Und da kommt dann wieder das Biologische in mir raus, wo ich dann sage, aber dieser Sinn ist so lebensnotwendig und allumfassend für unsere Existenz auf dieser Welt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, den weiter zu fördern, weil letztendlich, glaube ich, auch aus meiner eigenen Erfahrung, sind wir gerne in Berührung mit Material. Das soll uns nicht verloren gehen und es muss weiter geschult werden, weil also da in diesem Beispiel, wenn man so Preisschriften mal erfüllt, merkt man, wie wenig man eigentlich da trainiert ist, so feinfühlig zu sein in seinen Fingern.
Und es wird wahrscheinlich immer weniger. Wahrscheinlich können wir nur noch dieses Wischen tippen und wischen. Ne?
Also irgendwann
und
nur noch in der Luft.
Wahrscheinlich gibt es auch Untersuchungen, dass sich da die Haut schon verändert hat durch dieses ständige Tippen und Wischen und wir deswegen auch andere Sachen gar nicht mehr wahrnehmen können. Aber ich empfinde es auch so bei dieser Schrift, dass ich das so gut wie gar nicht, also ich spüre es natürlich, aber ich könnte es gar nicht unterscheiden, was da jetzt für Nuancen sind oder Buchstaben sind. Das ist wirklich dann auch eine besondere Gabe.
Ja.
Also das ist schön, auch wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wie die Biologie sich immer wieder so ein bisschen da rein mischt in die Projekte. Vielleicht gibt es ja als nächstes dann eine Mischform aus dem jetzigen taktilen Arbeiten und den biologischen Prozessen. Das bleibt also spannend. Und du hast ein Projekt mal gemacht, da würde ich gerne drauf kommen, weil das sehr gut passt zu diesem Thema kreatives Leben, ein kreatives Leben führen, was ja bei dir, ich glaube, du bist auch DJ, stimmt das?
Ja.
Also bei dir hat das wirklich so verschiedene Ausdrucksformen, Kunst, Musik, Literatur, das geht in verschiedenen Bereichen.
Ja.
Du sitzt vor mir mit wunderschönen Ohrringen. Wo kriegt man die? Sollen wir direkt schon mal einen Shoutout rausgeben?
Ja. Ich bin gerade noch am Anfang, das alles auszubauen. Als nächstes stehe ich auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. Der beste Showrun ist eigentlich immer auf der Blickfang der Messe in Stuttgart. Da sind die auch immer.
Das ist auch ein guter Tipp. Wann ist die denn nächstes Jahr?
Die ist immer so Ende März. Und ich arbeite an einem Online-Shop, also irgendwann gibt es dazu mehr Informationen.
Ja, also ich habe noch nicht so viel versprochen mit dem kreativen Leben. Das ist einfach so. Und das hat bei dir einen ganz interessanten Meilenstein. Und zwar bist du dafür in die Isolation gegangen. Erzähl uns doch mal darüber. Das finde ich ist ein wirklich spannendes Projekt. Und wie hast du dich da gefühlt und was ist daraus entstanden?
Das war tatsächlich auch meine Abschlussarbeit und zwar meine zweite Bachelorarbeit im integrierten Design. Und wie das manchmal so ist, wenn man so vor so Meilensteinen in seinem Leben steht oder so Schwellenpunkte, sagt man ja auch so schön, denkt man nochmal so viel über sein Leben nach oder über sein Schaffen oder was man so erreicht hat. Und so war das bei mir auf jeden Fall an dem Punkt auch. Und ich habe mich so gefragt, wie gehe ich eigentlich durch mein Leben? Was spornt mich an? Was bringt mich voran? Als allererstes kam mir dann eigentlich so, dass ich gerne viele neue Dinge probiere. Das präsentiert sich natürlich auch in den Sachen, die ich mache, die du eben genannt hast. Aber ich habe mich erst gefragt, so, wo kommt das eigentlich her? Und dann war die Antwort relativ klar für mich, zu sagen, es kommt vor der Angst vor Monotonie.
Aha.
Also wenn ich von meinem Leben erzählen möchte...
Das ist eine Therapie.
Nein, irgendwie schon, aber für mich ist Kunst das auch in vielen Bereichen. Wenn ich von meinem Leben erzähle, dann möchte ich nicht erzählen, mein Tag sah immer gleich aus. Sondern ich will Geschichten erzählen. Und
ja.
Geschichten erzählt man, wenn man Umwege geht, wenn man Schleichwege geht und nicht die gerade Autobahn fährt. Also habe ich das Thema ein bisschen umgekehrt. Ich habe nicht gesagt, ich will mich auf dieses Monotonie konzentrieren, sondern ich will mich fragen, wie versuche ich damit umzugehen? Womit wirke ich gegen, um dieser Angst vor der Monotonie entgegenzuwirken? Und kam dann auf das Ungewisse. Also das Ungewisse...
Du hast dich ja damit auch in die Monotonie begeben, sozusagen.
So dachte ich, genau. Also so meine Frage nach dem, was ist eigentlich gerade ungewiss für mich, war die Antwort auch relativ deutlich, und zwar alleine sein. Also ich komme aus einer Familie, wir sind 6 Leute gewesen, 4 Kinder... Und meine Eltern und ich habe Großfamilie, genau, und es waren immer viele da und ich habe dann in WGs gelebt und ich war nie wirklich richtig alleine für einen längeren Zeitraum und dann habe ich gesagt, naja, das ist auf jeden Fall eine ungewisse Erfahrung, der möchte ich mich jetzt stellen. Also habe ich überlegt, wie kann ich das umsetzen und bin dann auf eine einsame Insel gekommen, also es war die Insel Anholt in Dänemark, die ist jetzt nicht komplett menschenleer. Aber für mich war es A wichtig, ich will auf eine Insel, wo ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch irgendwie hinkomme, Bahn, Fähre.
Und auch wieder weg, wenn es schlimm wird.
Und auch wieder weg. Die dänische Insel Anholt ist die am weitesten vom Festland entfernte dänische Insel. Also man fährt da schon 3 Stunden mit der Fähre hin oder über 3 Stunden. Und da bin ich über ganz verrückte Zufälle an eine Künstlerin geraten, die dort lebt. Als ich auf der Suche nach einer Unterkunft war, die hat mir dann den ultimativen Tipp gegeben, weil sie hat gesagt, pass auf, am Ende dieser Insel, mitten in der Wüste, steht ein Leuchtturm und daneben ein Haus und Strom und fließend Wasser. Da kann man sehr gut allein sein. Und dann habe ich den Kontakt dafür bekommen von den BesitzerInnen, habe da angerufen, habe gesagt, hey, ich möchte gerne hier sein. Und dann bin ich da für 3 Wochen hingezogen.
Ohne Strom und fließend Wasser?
Ohne Strom und fließend Wasser. Und das Besondere an dieser Insel ist, also zum einen, sie sieht aus wie ein Vogel, wenn man vom Satellitenbild guckt.
Mhm.
Der Leuchtturm und das Haus sind so an der Ostküste, also sozusagen an der Spitze am Vogelschwanz ganz oben. Und die Insel ist insofern auch besonders, als dass da zum einen die größte Seehundkolonie Europas lebt und zum anderen ist die größte zusammenhängende Flechten- und Heidewüste Europas. Zwischen einem kleinen Dorf, also ich muss dazu sagen, ich war im Winter da, also so 3 Wochen vor Weihnachten. Im Winter leben da sehr, sehr wenig Leute, vielleicht so 50 in einem kleinen Dorf.
Die fester leben.
Die fester leben. Und zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm ist halt diese große Wüstenlandschaft und da läuft man so 3 Stunden.
Und gibt im keine Leuchtturm Straße. Gibt es auch keinen Leuchtturmwärter, da war auch keiner.
Nee. Ja. Also es gibt immer mal eine Person, die da guckt, dass alles in Ordnung ist, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man da jeden Tag irgendwie hin muss. Also ich war da einfach alleine.
Und hätte es da jetzt eine Sturmflut oder sowas gegeben? Hätten die dich gerettet?
Naja, man muss ja, ja, bestimmt. Ich meine, man muss ja auch einfach fairerweise sagen, immer wenn ich auf Reisen bin außerhalb von Deutschland, habe ich besseres Internet als in Deutschland selber. Also da konnte ich zur Not
das
auf
jeden stimmt. Fall. Ja, das habe ich auch schon erlebt.
Ich hatte auch da Internet und zur Not war das auch möglich, da irgendjemanden anzurufen. Ich hatte den Kontakt zu der Künstlerin, aber ich habe das schon gar nicht in Betracht gezogen, dass das sowas passieren konnte.
Und wie bist du dann da angekommen? Was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Bist du in ein Einsamkeitsloch oder mehrere gefallen und wieder rausgeklettert? Wie erging es dir?
Ich fand das schon sehr spannend, wie so mein Umfeld darauf reagiert hat. Also viele waren so, hast du nicht Angst, dass du verrückt wirst oder so? Und ich habe irgendwie so ein tiefes Urvertrauen in mich gehabt, dass ich dachte so, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, es wird schon irgendwie gut werden. Die Künstlerin Marlene heißt sie, hat mich damals dahin gefahren und hat dann auch gesagt so, es wird alles gut werden und ist dann gefahren. Also man kann da mit so einem Jeep über den Strand fahren, aber auch nicht immer, weil manchmal ist das Meer zu hoch. Also das ist auch immer so ein Try and Error. Und dann ist sie gefahren und ich stand da so allein und dachte erst so, oh Gott, wow, okay, jetzt bin ich hier komplett alleine in diesem Riesenhaus, was unglaublich gruselig war mit so vielen leeren Räumen auch. Aber für mich ging es genau darum, also sich zu überlegen, wie kann ich mir sozusagen in einer Struktur, die für mich fremd ist und auch neu, keinen Strom zu haben, kein fließend Wasser zu haben, alleine zu sein. Irgendwie ist es dunkel, wirklich richtig dunkel, wenn es dunkel wird, weil da keine Lichtverschmutzung ist. Und Geräusche um einen herum, die man nicht kennt, weil das Meer ist einfach laut und es klappert überall und heult und man hat Mäuse und so. Aber wie gehe ich sozusagen innerhalb dieser Strukturen um und baue mir neue Strukturen auf?
Und wer bin ich auch, wenn das alles wegfällt?
Genau, also wer bin ich, wenn ich alleine bin, weil natürlich auch so soziale Kontrolle nicht mehr da ist. Oder auch so Momente von, ich gehe aus dem Haus und gucke in den Spiegel.
Man muss auch nicht schön aussehen.
Genau, es ist ja niemand da. Das war irgendwie irritiert am Anfang, das so abzulegen, weil es hing natürlich auch ein Spiegel da. Und wenn ich rausgegangen bin, habe ich auch mal kurz reingeguckt und dann irgendwann war ich so, hä, warum mache ich das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her und warum ist das jetzt gerade wichtig? Nein, es ist gar nicht wichtig, spielt hier gar keine Rolle. So war das halt ein tägliches Ausprobieren und ein Neufinden von Möglichkeiten, bis ich irgendwann so für mich auch so diese Struktur hatte von, ich stehe morgens auf, mache alles, was ich gut bei Helligkeit machen kann, also Feuerholz hacken, bereitlegen, die Petroleumlampen auffüllen, meine Sachen abspülen und dann bin ich jeden Tag in diese Wüstenlandschaft gegangen und jeden Tag immer weiter rein, immer mehr getraut und fand es tatsächlich spannender und aufregender für mich, da innerhalb dieser Insel zu sein, als die ganze Zeit am Strand und am Meer.
Wahrscheinlich war auch diese Wüstenlandschaft gar nicht so langweilig, in Anführungszeichen, wie man sich das vermeintlich vorstellen könnte.
Ja, also das auf jeden Fall. Natürlich war so diese erste Assoziation von, ich bin irgendwie im Winter auf einer Insel, hatte auch was Monotones in sich. Wenn man, je nachdem, wie man das relational betrachtet, kann man das vielleicht auch sagen. Aber für mich war das in dem Moment alles andere als das.
Aufregend, also,
naja, ich meine, es ist irgendwie ja auch logisch, weil man so das Gefühl hat, man hat nicht mehr so viel Reize von außen, nicht mehr so viel Ablenkung, dann fokussiert man sich automatisch auf kleine Dinge. So guckt man sich Pflanzen an, oder ich vielleicht auch als Biologin, aber man guckt sich die Pflanzen an, man sieht die Farben, man beobachtet die Formen, man findet diverse Tiere, lässt sich so ein bisschen darauf ein und plötzlich ist es gar nicht mehr irgendwas Kleines, Monotones, vielleicht Unscheinbares, sondern was sehr Wertvolles, Inspirierendes, was dann da so herauskommt auf einmal.
Eigentlich hast du ja da gemacht, was du jetzt nach wie vor machst, dieses Zusammenbringen von Natur und Biologie und Kunstformen.
Ja.
Dein System ist gar nicht so richtig auseinandergefallen, würde ich damit sagen.
Das ist schön, dass du das sagst.
Du hast es dir da auch wieder gesucht. Du hast auch ein schönes Buch für dich selbst daraus gemacht. Das Projekt heißt Outside Myself, richtig?
Ja.
Reise ins Ungewisse, finde ich auch schon so ein toller Titel. Also ich stelle es mir tatsächlich auch in Großproduktion bei einem Verlag vor.
Das wäre so toll.
Ja. Es ist wirklich ein tolles Projekt. Vielleicht fährst du ja auch nochmal hin auf die Insel.
Würde ich wirklich gerne.
Und du hast auch, glaube ich, uns was mitgebracht, einen Klappentext. Oder könntest du uns kurz was vorlesen?
Ja, also ich habe, um das ganz kurz zu erklären, diese Arbeit ist entstanden. Also in dieser Arbeit sind sehr viele Sachen entstanden. Es ist einmal eine Theoriearbeit entstanden. Und eine künstlerische Arbeit in Form von einem Buch, gleichzeitig aber auch Videomaterial und eine Skulptur und Installation. Ich mag eigentlich den Klappentext, der hinter meiner Theoriearbeit steht, ganz gerne. Und den würde ich jetzt mal kurz vorlesen. Outside Myself beschreibt ein temporäres Leben im Dazwischen, durch die Begegnung mit dem Ungewissen. Dahinter steht eine persönliche Reise, die versucht, Freiheit und die darin liegende Lebendigkeit zu erfahren, auch wenn man dabei zunächst die eigenen Ängste überwinden muss. Diese Auseinandersetzung ist ein Aufruf, das Ungewisse ins Leben zu lassen und die darin vorhandenen Kräfte zu entdecken.
Sehr schön. Sehr schön. Auch das Ungewisse, finde ich, ist auch ein tolles Wort, was wir gar nicht so häufig verwenden.
Es ist natürlich angstbehaftet, das ist ja klar. Ja. Und ich glaube, da liegt auch die große Kraft von KünstlerInnen oder kreativen Menschen, die natürlich irgendwie das auch gewohnt sind, in offenen Systemen zu navigieren. Ein offenes System ist ja auch was Ungewisses. Es gibt irgendwie nicht so wirklich ein richtig und falsch. Es ist irgendwie so ein bisschen unüberblickbar. Es gibt nicht so einen klaren Rahmen, der das einfasst, sondern es ist einfach offen. Ich glaube, da, finde ich, liegt für mich auch eine besondere Form der Lebendigkeit drin, dass ich mich sozusagen darin in diesem offenen System gestalten kann, meine Freiheit spüren kann und trotzdem ja vorankomme oder ja da ja. bin, wo ich hin möchte und es aber viel mit Experimentieren und Ausprobieren zu tun hat.
Und es scheint ja auch für dich ein Pool der Kreativität zu sein, das Ungewisse. Wenn du andererseits sagst, du hast Angst vor dem Monotonen, vor dem Eintönigen und du willst dieses Vielfältige, den weiten Raum, dann ist es für dich ja gerade auch ein Raum, der Schöpfungskraft freisetzt.
Ein Raum der Schöpfungskraft freisetzt auf jeden Fall und gleichzeitig aber auch ein Raum, der Geschichten eröffnet, der was zu erzählen hat und der einfach für mich immer wie so eine Tür ist, in die ich reingehen möchte und was erfahren möchte, auch über mich selber, weil dieser Gang ins Ungewisse ist für mich auch immer eine Auseinandersetzung mit mir selber. Wer bin ich in Situationen, die ich nicht kenne? Wie agiere ich da? Wie flexibel bin ich? Wie spontan bin ich? Was kann ich da für mich selber mitnehmen? Und deswegen war auch so der letzte Satz in diesem Buch ist, sometimes I want to go so far outside myself to find myself.
Ja.
Und das finde ich macht für mich einfach so viel Sinn. Und deswegen rundet der das so nochmal zusammen ab.
Ja. Und du hast auch viele Kleinigkeiten da gefunden. Du hast nämlich was mitgebracht. Das kann man jetzt nicht sehen, aber ich beschreibe es jetzt mal. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Schwamm und Wollknäuel. Es könnte auch ein Pilz sein. Was ist es denn?
Ja, Koralle oder so Schwamm sagen genau. viele. Es ist ein Stück Moos. Ich habe, als ich da abgereist bin, so eine Handvoll Moose mitgenommen und die sozusagen konserviert in Porzellan. Also ich habe die in Porzellan getunkt und dann ausgebrannt. So, und daraus halt eine Skulptur, die auf dem Boden lag, kreiert für meine Ausstellung. Das Tolle daran ist, es ist unglaublich fragil. Also man muss jedes Mal, wenn man es anfasst, zerbricht es leicht, weil diese Moose sind so sehr filigran und haben so kleine Äste, die so in jede Richtung gehen.
Yeah.
Für mich war das so sinnbildlich für das, was ich so erfahren habe. Also dieser Moment von, ich nehme etwas, was so widerständig ist und super anpassungsfähig, wie so ein Moos, was so sehr gut funktioniert in seinem eigenen System, so wie ich in meinem Leben damals in Bremen.
Yeah.
Und ich nehme es etwas und bringe es in ein neues System oder in eine neue Form. Plötzlich wird es sehr fragil und angreifbar und das ist ja genau das, was mit mir auch in dem Moment passiert ist. Ich war natürlich anders mit mir und auch mit meiner Umgebung auf dieser einsamen Insel, weil vieles ungewohnt war und viele auch, natürlich hatte ich auch Ängste, so im Dunkeln alleine irgendwo auf einer Insel zu sein. Aber für mich symbolisiert dieses Moos oder diese Skulptur, die daraus entstanden ist, aus Porzellan halt, das ganz gut.
Es ist fragil und angreifbar, aber es ist auch ein neues Kunstwerk daraus geworden.
Auf jeden Fall.
Ja. Das finde ich toll. Also das ist wirklich ganz zauberhaft und man traut sich gar nicht so richtig, das anzupassen. Und genau, aber eigentlich sagst du ja, ist ja die Option, dass man es anfasst und dass es daraus wieder bricht, gehört irgendwie auch dazu, zu dem Prozess von diesem Moos, was jetzt ein Porzellanmoos geworden ist.
Ja, natürlich, man muss es ja nicht romantisieren und sagen, ah, ich gehe jetzt auf die einsame Insel und alles ist toll. Also natürlich sind da auch Momente gewesen, die irgendwie
Bruchstellen
waren. Also ich hatte auch sehr Sorge, 2 Jahre zuvor ist mein Vater verstorben, dass mich da auch diese Trauer nochmal so einholt und ich da in diesem Alleinsein plötzlich damit so konfrontiert war. Das ist gar nicht passiert, sondern eher war es eher so dieses Sein in der Natur und diese resonanten Erfahrungen in so einem schützenden Umfeld, was es für mich in dem Moment hatte, hat mir eher so einen Raum gegeben von andächtig damit umzugehen und nicht in so eine Angst zu verschwimmen.
Und haben dir denn die Menschen gefehlt?
Am Anfang schon, weil ich auch eine sehr soziale Person bin. Ja. Ich bin auch einfach gerne in Gemeinschaft. Aber irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich die größte Angst, die ich gerade habe, ist im Alleinsein nicht allein zu sein. Also ich hätte es ganz gruselig gefunden, wenn plötzlich da jemand aufgetaucht wäre. Ich meine, da ging es auch für mich auch viel darum, wirklich das mal auszuprobieren. Wie ist es eigentlich, wenn ich alleine bin, ohne die ganze Zeit in Kontakt zu sein mit Menschen? Weil ich glaube, das ist schon was für mich als Mensch auf dieser Welt total wichtig ist, zu realisieren, ich kann alleine sein. Weil es gibt immer mal Situationen, wo man einfach mit sich alleine ist in unterschiedlichsten Lebensphasen. Und das wollte ich auf jeden Fall herausfinden, ob ich das kann. Und ich kann sagen, ja, das kann ich.
Und selbst auch im Eintönigen ist es eigentlich nie eintönig.
Überhaupt nicht, nein.
Diese Lust am Ungewissen, sage ich jetzt mal, die ich auch so ein bisschen bei dir rausspüre, trägst du die auch in das Projekt FabMobil, von dem wir gerade schon eingangs gesprochen haben? Erzähl uns doch noch was darüber. Was ist das und wie engagierst du dich, wie bringst du dich da rein?
Ja, das ist quasi ein kreatives Digitallabor auf Rädern, also ein Doppeldeckerbus, der durch die ländlichen Regionen in Sachsen fährt, wo verschiedene DesignerInnen mit im Team arbeiten und wir Kurse anbieten im Bereich Creative Technologies für Kinder und Jugendliche. Und da ist es auf jeden Fall für mich immer wieder total spannend, von den TeilnehmerInnen zu lernen, die halt zwischen, manchmal sind sie auch 7, aber meistens sind sie so ab 9 Jahre bis 16, 17 oder auch 18 zusammenkommen und wir an Projekten, die sie sich selber ausdenken, arbeiten im Bereich 3D-Druck, Lasern, Virtual Reality, die ganze Spektrum von digitaler Möglichkeitsfeldern, die meistens aber, muss man einfach sagen, in den Schulen noch nicht so ausgeweitet sind, aber das Interesse und die Neugierde der jungen Menschen ist halt unglaublich da und es ist einfach auch ein Teil der Zukunft, der unabdingbar ist und deswegen geht es darum, das zu fördern. Und da finde ich es immer wieder spannend, sich auf neue Gruppen einzulassen. Ich lerne auch jedes Mal was dazu, weil gerade auch im Bereich so Robotik oder Virtual Reality bin
also
ich gar nicht so drin.
Also da ist viel Technik auch an
genau,
Bord.
Genau, sehr, sehr viel Technik an Bord, ja. Ein wirklich tolles, gefördertes Projekt, wo ich sehr froh bin, dass ich Teil von diesem sehr bunten, inspirierenden Team sein darf.
Genau, das heißt mit Gedankenstrich fahrendes Kunst-, Kultur- und Zukunftslabor.
Ja. Das trifft ganz gut, ja.
Klingt ein bisschen sperrig, steckt aber viel drin. Ein Zukunftslabor ist ja auch was Ungewisses.
Ja, das stimmt. Ja.
Und was machst du damit? Schülerinnen und Schüler sind das meistens, ne? Kinder und Jugendliche. Was kannst du mit denen machen als Künstlerin? Was bietest
also,
du an?
Ich war jetzt gerade wieder unterwegs. Wir sind immer zu zweit. Mit meinem Kollegen waren wir in Marienberg zum Beispiel, im Erzgebirge. Und da waren wir in der Villa Baldorf. Das ist ein soziokulturelles Zentrum, wo ein ehemaliger Knopffabrikant dort sich diese Villa gebaut hat. Und das ist eine unglaublich tolle Jugendstil-Villa. Und als wir unsere Teilnehmerinnen zusammen hatten, haben wir gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal diese Räumlichkeiten an, lassen uns so ein bisschen inspirieren von diesem Ort und diesem unglaublichen Kunsthandwerk, was da drin im Interior verbaut wurde. Und schauen uns auch mal so diese Formen und Strukturen an und nehmen sozusagen daraus Inspiration mit. Wir sind eingestiegen, wirklich denen zu zeigen, wie nutzt man so digitale Zeichenprogramme. Und dann haben die da so einen Einstieg gefunden, haben selber Knöpfe gelasert mit so Strukturen und Formen, die sie aus, sich so inspiriert haben von dieser Villa Baldorf, von diesen Jugendstil-Ornamenten und haben so ihre eigenen Knöpfe gemacht.
Spannend.
Und es ist natürlich immer was Tolles, wenn man auch was hat, also gerade für die Kids, was sie so mitnehmen können. Und wo sie dann so wirklich sagen können, das habe ich erst auf dem Papier gezeichnet, dann digital übertragen, dann durch den Laser gejagt und jetzt habe ich es in meiner Hand und darf es mit nach Hause nehmen. Das ist immer so ein ganz großer Wow-Effekt. Und es ist schön, das so zu sehen, wie die so das schaffen, ja, da so reinzusteigen, sich dieses Programm einzueignen, was wir teilweise ja im Studium über Monate gelernt haben.
Und ich wollte gerade sagen, bist du denn selbst fit in diesen ganzen technischen Programmen und was da alles möglich ist mit diesem FabMobil?
Also natürlich nicht in allem. Also wir als Workshopgeberinnen und Geber dürfen uns natürlich immer aussuchen, welche Bereiche wir abdecken. Und da weiß ich natürlich, da sind meine Stärken und da habe ich noch Informationsbedarf. Aber in vielen Bereichen kenne ich mich aus. Das war ja auch mein Werkzeug in meinem Studium viel.
Spannend. Und so ein bisschen schließt sich da wahrscheinlich auch wieder der Kreis zwischen der Biologie und diesem naturwissenschaftlichen Herangehen, was du ja auch kennst.
Ja.
Und dem Forschenden auch. Es ist ja ein bisschen auch ein Forschungslabor, aber auch dieses künstlerische Ungewisse in den Raum hineinarbeiten.
Also für mich hat tatsächlich auch die Arbeit im FabMobil auch meine aktuelle Position hier in der Kunststiftung inspiriert. Da steht nämlich auch ein Selbstporträt von mir, was 3D gedruckt ist.
Ja, genau. Es gibt diese große Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum der Kunststiftung, die heißt Wir sind Kunst. Die wird dann wahrscheinlich nicht mehr sein, wenn der Podcast gezeigt wird, aber es gibt tolle Kataloge und sowas dazu. Und da haben sich viele, viele Künstlerinnen und Künstler, die verewigt, die mit der Kunststiftung in Verbindung stehen und ganz unterschiedliche Genre bedienen und Kunstsparten. Und da bist du auch dabei.
Da bin ich auch dabei. Ja. Und für mich ist das, also das war eine spannende Herangehensweise. Für mich ist es eine sehr konzeptuelle Arbeit von mir gewesen oder auch immer noch. Also ich habe ein digitales Skript geschrieben, was gefüttert wurde mit Daten von mir. Also so die Koordinaten von meinem Geburtsort, verschiedene Stand, also Zeitorte oder Punkte in meinem Leben, die wichtig für mich waren in meinem Lebenslauf. Aber auch sowas wie, wie lang sind meine Arme in der Spannweite? Also ganz viele unterschiedliche Daten mit reingefüttert und habe daraus eine organische Form erstellt, die gedruckt ist in Ton aus dem Westerwald, wo ich herkomme. Also so gibt's halt so diese technische Verbindung, aber auch wieder mit einem natürlichen Material.
Ja. Und also daran merkt man schon, das ist jetzt, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss eigentlich für uns für dieses Gespräch, wie viele vielfältige Möglichkeiten es gibt, Kunst zu machen und verschiedene Branchen und Herangehensweisen auch zu vereinen. Das sieht man bei dir ganz schön. Ja, was daran daraus entstehen kann. Und ich glaube, da das ist ja ungewiss uferlos.
Ja, ich freue mich auch auf alles, was noch kommt und was möglich ist und wo ich dabei sein darf und was ich ausprobieren darf. Also da blicke ich auf jeden Fall für mich in eine Zukunft, wo ich sage, ich freue mich drauf.
Das merkt man auch. Also du bist wirklich eine große kreative Mutmacherin. Ich möchte dich trotzdem zum Abschluss unseres Gesprächs, weil ich das jetzt so ein bisschen installiert habe als Konzept, fragen, was ist denn dein persönlicher Mutmachtipp? Kommst du auch mal an den Punkt, wo du denkst, was mache ich eigentlich? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Warum mache ich das überhaupt? Komme ich heute über diesen Tag und wie komme ich drüber? Hast du einen persönlichen Mutmachtipp für kreative Menschen und Künstlerinnen und Künstler?
Also zum einen, wenn ich in solchen Situationen bin, wie du sie erzählst, natürlich kenne ich das auch. Ich bin ja auch ein Mensch, der durch Höhen und Tiefen geht. Wenn es mir so geht, dann höre ich am allerliebsten Musik. Deswegen meine ich eben, es hat auch immer was Therapeutisches, das Künstlerische. Und ja. Musik ist da für mich, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, immer schon so ein Punkt gewesen, wo ich sagen kann, das deckt mich sozusagen zu. Also ich mache das auch gerne, dass ich mich dann auf meinen Boden lege, meine Anlage aufdrehe und dann das Gefühl habe, so diese Musik legt sich so wie Wellen über mich drüber und gibt mir wieder so ein Gefühl, irgendwie runterzukommen, anzukommen oder mich in diesem Gefühl reinzugeben und getragen zu werden von diesen Melodien. Das ist so das eine. Und das andere ist für mich auch wirklich, ganz klar zu sagen, Vertrauen in das, was man macht und dazu zu stehen und sich nicht irgendwie anpassen zu wollen. Ich glaube, dadurch entstehen auch einfach die authentischen Arbeiten. Also nicht den Mut zu verlieren, zu spielen und zu experimentieren, weil das ist eigentlich für mich auch, deswegen habe ich Spiel und Lernen ist ein Spiel, der Ursprung vom künstlerischen Schaffen ist das Spiel. Ausprobieren und gucken, wo es hinführt und da nicht den Mut verlieren, da weiterzumachen.
Und weiterspielen.
Ja.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Verena Zimmermann, für dieses inspirierende, ungewisse Gespräch und alles, alles Gute für dich.
Vielen, vielen Dank.